Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andy Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute schon wieder nicht alleine an meinem Rechner. Mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt Jan-Hendrik Goldbeck. Hendrik, hi.
Hallo Andy, hi.
Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren PropTalk. Ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ja, das heißt, vor mir sitzt nicht nur der geschäftsführende Gesellschafter der Goldbeck-Gruppe, ihr seid der größte deutsche Baukonzern, vor mir sitzt auch der frisch gewählte Immobilienmanager des Jahres. Du hast den Immobilienmanager Award als Manager des Jahres bekommen. Dafür herzlichen Glückwunsch.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hätte das auch nicht unbedingt antizipiert, aber ich freue mich natürlich auch sehr darüber.
Wie wird das in einem Bauunternehmen wahrgenommen, wenn der Chef zum Immobilienmanager wird? Mit Immobilienwirtschaft hast du ja eher so als Dienstleister zu tun, oder?
Ja, ich sagte mal, ich bin immer eigentlich Hybridwesen geblieben, weil ich ja die ersten Schritte im Berufsleben sind ja meist die prägenden und die waren ja nun mal bei mir damals in der Immobilienbranche als Assistent vom Dr. Eckhard John von Freyen bei der IVG Immobilien AG. Und 2010 habe ich dann auch zusammen mit Stefan Schraut die Indigo Invest gegründet, also ein ja, Value-Add-Driven Buy-and-Sell Immobilien-Boutique, whatever that means, ja. So, und das ist eigentlich auch eine sehr schöne, sehr faktisch im Kerngeschäft der Immobilie befindliche Aktivität. Und das ist so ein bisschen, ja, Hobby würde das Ganze ein bisschen zu leichtfüßig klingen lassen. Das ist auch schon sehr ernst gemeinte berufliche Aktivität, die eben über das reine Bauthema entsprechend hinausgeht.
Also erstmal vielen Dank, dass du gleich mal das Wort auf deine Vita richtest. Darüber wollen wir nämlich gleich am Anfang sprechen. Du hast es gesagt, deinen Berufseinstieg hast du bei der IVG damals als Assistant to the CEO, also zu Eckhard John von Freyen, gewagt. Und 2005 ging es dann in ein Unternehmen, das deinen Namen trägt. Das ist auch kein Zufall, das ist euer Familienunternehmen. Du bist dann zur Goldbeck-Unternehmensgruppe gewechselt. Das heißt, du hast 15-jähriges Jubiläum gehabt. Gibt es da eigentlich was?
Gut, dass du mich darauf hinweist. Das hatte ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht realisiert. Dementsprechend lautet die Antwort nein, hiermit nicht. Also, nee, das ist jetzt, wir sind ja ohnehin jetzt nicht unbedingt so die laut auf die Trommelhauer, also diesbezüglich. Nein, also ich habe damals, es war natürlich immer klar, dass ich irgendwann ins Familienunternehmen gehe. Ich hatte mich da entschieden. Es war noch nicht ganz klar, ob man mich da wirklich haben will, vielleicht. Auch weiß nicht. Also, man hat mir immer suggeriert, es ist okay, wenn ich in die Richtung gehe. Und ich habe es aber insofern ernst genommen, als dass ich zunächst Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert habe und dann eben über die Immobilienwirtschaft eigentlich 2005 mit der Situation konfrontiert war, dass meine Target Destination sozusagen, mein Bestimmungsort im Bauunternehmen Goldbeck oder Bautechnologieunternehmen Goldbeck ein Ort war, von dem ich faktisch ja vom Unternehmen und der Kultur schon und der Historie Ahnung hatte, aber fachlich faktisch keine Ahnung hatte. Und deswegen habe ich da wirklich nochmal vom Start an, von der Ursuppe her angefangen, habe mir sozusagen nochmal die Gummistiefel umgeschnallt, respektive die Sicherheitsschuhe, bin eben auf die Baustelle gegangen, habe nochmal Bauleitung gemacht, Projektleitung gemacht und dann eben 3 Jahre lang mich wirklich mit der faktischen Realität des Alltags, der Wertschöpfung im Bauen auseinandergesetzt und da noch eine ganze Menge gelernt.
Eine ganze Menge gelernt und eine ganze Menge auch verändert, wenn wir uns die letzten 15 Jahre mal anschauen. Inzwischen habt ihr 8.000 Mitarbeiter bei Goldbeck. Ich habe es vorhin gesagt, ihr seid das größte deutsche Bauunternehmen. Ist natürlich nicht 100% richtig, vor euch steht noch hoch tief. Allerdings die mit einem internationalen Investor, zu dem die gehören. Es gibt noch die Strabag und dann kommt aber auch schon ihr, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, so die Kante, ne? Also, aber das auch das an der Stelle, wir haben es nie darauf angelegt, jetzt irgendwo speziell. Also Wachstum und Rendite haben wir von jeher bei uns gedanklich als Resultanten verbucht. Wir sind jetzt nicht so die Freunde von Quartalszielen oder Planzielen oder sonst irgendwas, sondern im Grunde genommen ist die Ratio recht einfach. Wenn man letztendlich da ein Erfolgsrezept haben will, dann braucht man da zwei Zutaten. Einmal ein, ich nenne das superiores Geschäftsmodell, was eben idealerweise etwas besser ist als was der Markt sonst so zu bieten hat. Das hat bei uns, der eine oder andere Hörer mag es schon mal gehört haben, mit System zu tun, mit einer Produktbekenntnis zum Produktdenken, also sprich raus aus der reinen brutalen Projektindividualität hinein in ein sehr individuell konfigurierbares Produkt, womit wir eben Systemintegrator, OEM sind. Das hat viel mit Prozessen zu tun, mit Technologieentwicklung etc. Das ist alles Geschäftsmodell. Und die zweite Thematik, mindestens ebenso wichtig, ist Unternehmens Kultur. Also wie kriegt man die Leute dahin, dass sie gerne da arbeiten, dass sie sich einbringen, dass es offen ist, dass es pragmatisch ist, dass es menschenbezogen ist, weil dann schafft man es wirklich, so eine unternehmerische Dynamik auch in einem großen Unternehmen entsprechend zu halten, zu entfachen und läuft eben nicht in Gefahr, wie es bei einem großen Unternehmen gerne der Fall ist, eben zu verknöchern, zu verbürokratisieren, zu verpolitisieren. Und wenn ich diese beiden Zutaten eben zu einem Erfolgsrezept zusammen vermische, dann kommt nachher bei raus, dass man wahrscheinlich schneller wächst als der Markt und idealerweise auch eine etwas bessere Ergebnisstruktur hat als der Markt. Und ja, wenn man dann am Ende sagt, man ist dadurch irgendwie in den Top irgendwas oder größer oder sonst irgendwas, dann freut man sich drüber. Aber erstmal vor allen Dingen freut man sich drüber, dass man seine Hausaufgaben bezüglich dieser Zutaten des Erfolgsrezepts richtig gemacht hat.
Ja, richtig gemacht habt ihr auf jeden Fall vieles. Wenn ich mir mal die letzten Jahre anschaue, vor 15 Jahren hast du angefangen. Damals war Goldbeck mit Sicherheit noch ein Bauunternehmen. Heute sprichst du von Bautechnologiekonzern. Das finde ich super spannend. Welche Rolle spielt denn Technologie beim Bauen? Vielleicht mal ganz kurz für alle. Ich habe kürzlich gelesen, dass die Effizienz am Bau zwischen 1970 und 2020 um 30% gestiegen ist. Im Automobilsektor haben wir, ich glaube, das Zehnfache an Effizienzsteigerung. Das heißt, welche Rolle spielt Technologie bei Goldbeck?
Ja, also zunächst mal, wenn ich selber gesagt habe, dass wir ein Konzern sind, dann das ist ein Wort, womit wir uns immer schwer tun, weil wir eben diese negativen Attribute, die man mit einem Konzern konnotiert, natürlich immer weit von uns weisen. So, aber das nur als Randnotiz. Ja, Technologie, es ist in der Tat so, ich sag mal, wir haben einfach Schwein gehabt, ja. Also wir freuen uns, dass wir jetzt nicht unbedingt im Online-Handel sind, weil da gab es schon jemand, der das ganze Thema irgendwie von einmal auf links gezogen hat und die nächste Fahrt einfach rückwärts gefahren ist sozusagen, also im übertragenen Sinne oder doppelt so schnell vorwärts. So, bei uns ist es so, dass wir eben in dieser Fragmentierung, in dieser Schnittstellenlastigkeit, die sich sequenziell im Planerischen ausdrückt, aber auch natürlich auf der Baustelle dann ausdrückt, extrem schwer ist sozusagen einen digitalen, generischen Prozess über alles zu bügeln und damit alle Schnittstellen, Probleme zu optimieren, alles zu digitalisieren. Das heißt, wir reden hier über ein sehr, sehr dickes Brett und vor allen Dingen reden über eine Situation, egal wie toll man sein BIM-Modell letztendlich dann konzipiert hat, am Ende wird man immer wieder mit der ganz fiesen, echten, normalen Projektrealität konfrontiert. Das heißt, mit der Baustelle und allem, was so schieflaufen kann. Das heißt, wir haben eben eine schwere Aufgabe, einen weiten Weg zu gehen und die gute Nachricht ist, da ist ganz viel Wertschöpfung mit drin und das werden wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, sukzessive heben können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich jetzt auf den Weg macht, gucken, an welcher Stelle kann ich meinen Prozess, mein Produkt, mein Unternehmen besser machen durch digitale Technologien und die Ableitungen digitaler Technologien, also sprich die Nutzung von Automatisierung und Robotik etc. Und dann eben beherzt an der Stelle zugreifen, wo es einen weiterbringt. Aber man braucht Geduld und auch das, was wir aus Westfalen eigentlich ganz gut mitbringen, so eine gewisse Sturheit. Man muss einfach dran glauben, weitermachen, muss auch eben investieren. Die große Singularität des Bauens, dieses Momentum, wo wir wirklich enorme Vorteile erzielen, das sehe ich erst in einem Korridor von 10 bis 20 Jahren, wo wirklich alle Räder so entsprechend ernsthaft ineinander greifen. Aber perspektivisch ist ja die gute Nachricht für Kunden, wird das dazu führen, dass wir schneller, günstiger und besser werden.
Lass uns mal, bevor wir einen Blick vorauswerfen, nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Du hast das Buzzword Building Information Modeling benutzt. Buzzword meine ich in dem Fall nicht negativ, sondern tatsächlich als ein Zielbild, ja, also die digitale Gebäudedatenmodellierung, das Gebäude sozusagen gemeinsam mit einem digitalen Spinning entwickeln. Dafür habt ihr vor vielen Jahren schon eine Kooperation begonnen mit Autodesk. Ihr habt eine kleine Niederlassung im Silicon Valley, ihr habt sehr starke Vernetzungen auch zu Technologiepartnern. Woher kommt denn der Antrieb? Mal ganz blöd gesagt, ihr könnt doch auch einfach so weiterarbeiten.
Ja, das ist in der Tat verlockend, weil natürlich dieses tägliche Kümmern um einen guten Prozess auf der Baustelle tatsächlich so weiterarbeiten und das optimieren. Es funktioniert, man kann damit gute Projekte machen und auch durchaus erfolgreich sein. So, das heißt, wieso tut man sich den ganzen Stress an, wo es jetzt doch noch gar nicht so richtig viel bringt? Also das hat verschiedene Komponenten. Ich glaube, Komponente 1 ist einfach, in unserer DNA liegt sowas wie so eine intrinsische Neugier, dass wir es einfach cool finden, neue Sachen auszuprobieren, so eine Innovationsgeist, eben einfach Sachen mal zu machen, um sich zu hinterfragen und eben neue Sachen zu entdecken, so ein bisschen Unternehmer- und Entdeckergeist, Pioniergeist will ich es mal nennen, so. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich eine ganz gefährliche Situation, wenn ich jetzt einfach so professionell weitertuckere und einfach ein bisschen Augenzwinkern, so einen geilen Projektprozessflow habe, wo ich wirklich sehr lean und auf den Punkt mein Projekt manage, dann ist es schön und gut, aber es ist so ein bisschen diese Segelboot-Allegorie. Wenn ich jetzt vor 100 Jahren sozusagen gesagt hätte, tuckerst du mit so einem kleinen Fischerkutter oder fährst du mit einem damaligen schnellen Segelboot, dann war vermutlich damals dieses Segelboot allemal schneller und gleichwohl ist die Optimierung eines Motorboots bis hin zu einem Speedboot das, was heutzutage sicherlich im Sinne von Boottechnologie die Ultima Ratio ist. Das heißt, ich muss gar nicht hinterfragen, ob ich jetzt mit einem sozusagen Pferd oder mit einem Auto schneller ans Ziel komme. Und genauso ist das in der Bauwirtschaft. Wir sind gerade sozusagen in der Automobilisierung des Bauens und irgendwann ist es so völlig außer Frage, dass das gut durchdigitalisierte, produktorientierte Bauen maßgeblich schneller und günstiger ist, mit einer besseren Qualität und einer hohen Individualisierbarkeit, sodass man als Unternehmen dann droht, wenn ich es nicht getan habe, seine Daseinsberechtigung zu verlieren. Und das ist richtig Essig, weil das möchte ich zum Beispiel letztendlich der nächsten Generation nicht antun, dass man dann von mir sagt, naja gut, der Vater hat es verbockt.
Hast du denn das Gefühl, dass das in einem Familienunternehmen, ihr habt auch eine große R&D-Abteilung, das heißt Forschung und Entwicklung macht ihr in-house, ihr arbeitet mit Partnern zusammen, hast du das Gefühl, dass ein Familienunternehmen, das eben keinen Private-Equity-Hintergrund hat, nicht nur auf die harte Rendite reduziert wird, dass es bei euch leichter ist als vielleicht bei Konzernen mit einem eher institutionellen Hintergrund? Oder Konzern ist ein böses Wort, ja. Ich nenne unsere Strategiekollegen mit 4 Mitarbeitern auch ganz gern Konzern. Aber nennen wir euch doch Bauunternehmen.
Ja, ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, zwangfrei schnell zu entscheiden. Das ist ja das Schöne beim Familienunternehmen, weil man so eine Art von, also das Thema Principal-Agent-Problem hat man nicht, weil man so eine Identität an der Stelle hat. Das heißt, man kann das, was man denkt und meint für richtig hält, in Abstimmung jetzt in diesem Fall mit meinem Bruder natürlich und den Kollegen von der Geschäftsführung dann entscheiden, machen, umsetzen. Und das macht mir auch richtig viel Spaß, weil das hat ja so diese unternehmerische Dynamik da drin, einfach mal Sachen zu machen und auch vielleicht eben nicht auf irgendwelche kurzfristigen Themen und das nächste Quartal und die Kostensituation da abzustellen, sondern zu sagen, okay, inwiefern hat denn diese Entscheidung das Potenzial, dass das Unternehmen vielleicht nicht jetzt besser ist, vielleicht sogar kostenstrukturell schlechter ist, aber dafür nach hinten raus in 10 Jahren wesentlich besser. Und diese ganzen Spielarten, die fallen uns natürlich im Familienunternehmen sicherlich leichter, weil wir da freier und weniger gebunden und rechenschaftspflichtig sind.
Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja fast schon eine Verlangsamung am Bau. Ja? Das heißt, natürlich die politischen Prozesse dauern länger, aber viele Projekte wurden auch verzögert. Wir hatten unsere Bauskandale in Deutschland. Wir sehen aber gerade ein krasses Antibeispiel für diese Verlangsamung, nämlich eine brutale Beschleunigung, die ihr vor den Toren Berlins umsetzt. Euer neuer Bewohner der Flächen ist ein Automobilunternehmen namens Tesla. Also ich glaube, da hast du auch als Persönlichkeit und als Goldbeck nochmal einen deutlichen Bekanntheitssprung gemacht. Mal aus Eigennutz gefragt, wie kriegt man Tesla als Kunden?
Gut, also grundsätzlich haben wir über unsere Aktivitäten im Silicon Valley einen gewissen Zugang, Schrägstrich, man kennt sich so untereinander. Das heißt, da gibt es dann Leute, die dann Leute aus der Bauabteilung kennen und so weiter. Und so kommt man da als erstes mal mit in die Informationsrunde, wo dann gesagt wird, okay, wir vergeben zunächst einen Generalplanungsansatz und dann eben in das Thema Bauen. Also, und wir haben dann gesagt, wir sind nicht Generalplaner, weil wir kein komplettes Automobilwerk als Generalplaner darstellen können. Aber wenn wir mit drin sein, dann wollen wir auf jeden Fall, müssen wir auch mit in die Ausführungsplanung gehen. Nur dann können wir diesen Speed machen. Und das konnten wir frühzeitig platzieren, weil wir eben auch frühzeitig im Dialog waren und haben dann eben gesagt, pass mal auf, liebe Kollegen, wir sind dann in der Lage, eure doch durchaus sportlich ambitionierten Rahmenbedingungen zu erfüllen, wenn dies und jenes gewährleistet ist. Und so funktioniert es eigentlich bei uns immer ganz gut. Wenn man mit uns frühzeitig spricht, dann können wir ganz viel darstellen. Auch interessanterweise zum Beispiel, jetzt war das nicht bei diesem Auftrag der Fall, aber bei anderen durchaus renommierten Projekten, die Zusammenarbeit mit dem, was man vielleicht so Star-Architekten nennen würde. Wenn man das frühzeitig alles eintaktet und auf den Punkt bringt, weil das Bauen, was system- und produktorientiert ist, basiert ja auch auf so einem Frontloading-Ansatz, dass man versucht, ganz viele Informationen am Anfang auf den Punkt zu bringen und durch diese Informationsverdichtung nachher den Prozess sehr stark zu parallelisieren und dadurch Beschleunigung auf und besonders effizient ist. Und genau das haben wir auch bei Tesla an der Stelle so gespielt. Und dann kann man eben solche Themen auf den Punkt bringen und schnell sein, oder vielleicht sogar noch schneller sein. Also das heißt, die Standtaten, die man da gemeinschaftlich machen will, wenn der Kunde da bereit ist, plus eben natürlich Thema Baugenehmigung ist nochmal ein Sonderfall, die sind durchaus, also da geht wesentlich mehr, als man in einem normalen, sehr sequentiellen Projekt sich so denkt.
Was sind denn die Erfahrungen, die ihr jetzt gerade macht, die ihr vielleicht in der Zukunft dann auch einfach besser machen könnt? Also was sind so typische Fehler, die vielleicht dazu geführt haben, dass der Prozess doch nicht zu 100% effizient war?
Ich will jetzt nicht sagen, also das war schon ziemlich, also unser Teil ist jetzt quasi durch, also von dem,
ja, was wir... Ja, das war krass, ja klar.
In unserem Auftrag haben, das war schon also für das, was wir getan haben, einigermaßen schnell, würde ich sagen. Aber grundsätzlich ist es immer so, auch gerade bei öffentlichen Aufträgen, da wurde immer über das Thema, ja, wir müssen die Bauherrenkompetenz stärken. Und das ist es so. Diese Bauherrenkompetenz heißt einfach, dass die Partner des Bauens, Planer, Bauunternehmen, Kunde, frühzeitig zusammen eben Entscheidungen festlegen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das Ganze Thema sozusagen, dann läuft es wie ein Länderspiel.
Nun gibt es ja aber, ich meine, Bauen ist halt auch menschgeprägt. Ja? Das ist People's Business. Am Ende des Tages muss auch jemand den Estrich verlegen. Ganz einfache Kiste. Das heißt, der technologische Grad hat auch seine Grenzen. Es ist nicht wie beim Automobilbau, wo du durch Robotik, also in eurer seriellen Bauweise natürlich, ja, also die ganzen Bauelemente können ja vorgefertigt werden, aber am Ende des Tages müssen die ja zusammengebaut werden. Wie kriegt man denn jetzt mal ganz einfach gefragt, jemanden dazu, der seit 20 Jahren Estrich verlegt, demnächst doch bitte das auch mit Laptop zu machen und immer brav seine Baufortschritte da einzutragen?
Ja, also zunächst erstmal, der Estrich verlegt sich nicht durch den Laptop, auch in Zukunft nicht. Das heißt, diese physische Komponente werden wir dann natürlich noch haben an der Stelle. Und das Thema Baufortschritt, das ist immer so bei uns, also ja, das musst du doch mal überlegen an, ja, gab früher mal immer den Spruch, ja, an den 50-jährigen Bauleiter. Ich so, ja, 50 sind heutzutage viele von den Leuten, die man so kennt, schon selber und die sind alle nicht hinterm Mond und ich kenne keinen, der keinen Laptop oder kein iPad bedienen kann. Ne? Also das ist, das kann schon ein dreijähriges Kind und das kann auch ein 50-jähriger Mensch, der seines Lebens etwas analoger vorher gearbeitet hat. Aber es ist natürlich ein tieferer Sinn in deiner Frage insofern, als dass es unsere Aufgabe ist, dass wir es allen Beteiligten ermöglichen, möglichst fluffig im Modell, mit dem Modell zu interagieren. Also wenn wir BIM denken, dann ist unsere Philosophie, das wirklich konsequent zu denken, dass wir sukzessive in den nächsten Jahren wirklich alle Dimensionen des Projekts, nicht nur die Raumdimension, die Zeitdimension, die Kostendimension, die Dimension der Bauteilbeschaffenheiten, Bauteilintelligenz in den verschiedenen Ablaufzuständen, auch im Betrieb, all das wollen wir da drin haben. Und um das zu tun, müssen wir natürlich alle Beteiligten befähigen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Digitalisierung, dass wir Technik anwendbar machen. Die Technik als solches gibt es an vielen Bereichen schon und grundsätzlich die Voraussetzungen, einen Code zu schreiben. Aber am Ende, dass es wirklich fluffig funktioniert, sehr intuitiv zu nutzen ist für alle Berufsgruppen und dass man eben auch externe Partner, Handwerker, wen auch immer, Behörden da mitnimmt, das ist so ein bisschen die Reise der Digitalisierung und wir als, ich sag's nochmal, Systemintegrator sehen auch da die Aufgabe, auch teilweise, ich sag mal, Solutions, also Anwendungen, Lösungen zu programmieren selber und dann dem Markt bereitzustellen, damit das funktioniert. Wir müssen uns also auch transformieren in ein, ich sag mal, Anwendungsprogrammierunternehmen, denn ich glaube, diese Fähigkeit ist maßgeblicher Hebel am Ende, diese ganzen Chancen der Digitalisierung dann auch zu nutzen, dieses Machbarmachen, dieses Erfahrbarmachen für den Menschen.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Am Anfang hast du darüber gesprochen, du bist ganz froh, dass du nicht im Onlinehandel bist, ja, wo die ganze Entwicklung viel schneller war und sich mindestens ein Monopolist hart durchgesetzt hat international. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr vielleicht im Bausektor, der in der digitalen Transformation mitten inbegriffen ist, den ihr treibt, dass ihr da eure Marktstellung dadurch ausbaut, vielleicht sogar hin zu einem kleinen Monopol? An Goldbeck kommt man nicht mehr vorbei.
Also ich denke, bei den Produkten, die wir gut können, da sollte man auch nie an uns vorbeikommen. Das ist auch unanständig. Also, nein, Scherz beiseite. Also ja, wenn wir unsere Aufgabe gut machen und am Ende letztendlich Lösungen anbieten, die den Kunden ganzheitlich zufrieden machen, wohlgemerkt ist eben dieses Produktdenken schon bei uns transferiert in ein Produktservice-Ökosystem-Denken, wo wir wirklich auch in die Nutzungsphase hineindenken und dort eben viele Kunden nutzen, erzielende Lösungen anbieten, die wir in dieser Ganzheitlichkeit vielleicht besser anbieten können als andere. Und wenn wir diesen Wert darstellen, ja, dann sind wir natürlich gerne bereit, hier entsprechend dieses Momentum mitzunehmen. Ob es uns dann an irgendeine Position Nummer eins oder sonst wie entsprechend bringt, ist eigentlich just egal. Aber die Chancen sind super zurzeit, weil wir, sagen wir mal, adäquate finanzielle Grundausstattung dafür haben. Wir haben ganz viele tolle Ideen, wir haben ambitionierte Mitarbeiter und wir haben noch ganz viele Märkte, die wir noch nicht richtig bearbeiten. Das ist ja große Welt sozusagen und von daher freue ich mich da auf die Zukunft, weil die ist voller Chancen.
Ja, also ich freue mich da auch drauf, euch zuschauen zu dürfen. Das ist extrem spannend, wie sich das entwickelt, auch wenn mir das gar nicht so richtig zusteht als kleiner PR-Berater. Aber das ist richtig geil, was ihr macht. Ja, Hendrik, dann will ich auch nicht länger deine Zeit stehlen. Allerdings habe ich zum Schluss noch eine Kleinigkeit, die ich gerne über dich preisgeben möchte, eine Kirsche. Du hast deinen Berufsweg gestartet als Animateur im Robinson-Club. Warum bist du denn der Aufgabe nicht treu geblieben?
Ja, in der Tat. An manchen grauen Tagen in einem Vorort von Bielefeld mag man sich so eine Frage mal stellen. Also sagen wir mal so, ich glaube, weshalb ich meine Berufung gesucht und gefunden habe im Familienunternehmen mit den Möglichkeiten, die man hier hat, ist, glaube ich, evident. Auf der anderen Seite will ich bei dieser Kirsche nochmal sagen, so abstrus sich das auch anhören mag, aber sehr viele Themen, die man dort erfährt und lernt, lassen sich auch gut im Unternehmeralltag anwenden. Es ist ganz viel Probleme lösen mit Menschen, am Ende dafür sorgen, dass man mit einem gelösten Problem einen Gast-Kunden zufriedengestellt hat und viel Improvisationstalent, also alles das, was man so in dem Ausrüstungsrucksack eines Unternehmers auch ganz hervorragend nutzen kann. Vor allen Dingen auch, hat viel mit Humor und Lebensfreude zu tun und das ist auch ganz, ganz wichtig im Unternehmertum.
Wo liegen denn die konkreten Unterschiede zwischen Bauleiter bei Goldbeck und Animateur im Robinson Club?
Der Bauleiter macht wesentlich mehr Spaß. Ja, ansonsten, genau, also diese ganze Umgebung und so weiter. Man möchte da ja auch nicht ständig so mit so Palmen und dieses ganze Essen und so.
Ja, ein Blödsinn.
Gute Laune. Also das braucht man nicht an der Stelle. Und da sorgen wir auch dafür, dass man nicht ständig mit solchen unangenehmen Rahmenbedingungen konfrontiert werden kann. So, ja, aber ansonsten ist es viel Impro und dann, es gibt also tatsächlich auch einige Parallelen.
Du hast
und idealerweise auch Spaß. Auch Bauleiten kann echt Spaß.
Du hast den Sonnenhut eingetauscht durch deinen Bauhelm. Das ist ja mal ganz nett. Hendrik, vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Alles Gute für Goldbeck. Alles Gute auch für dich natürlich. Bleib gesund. Ja, ich meine, das ist das Wichtigste, das man aktuell wünschen kann. Es hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren dann mal drüber sprechen, wenn ihr einen Generationenwechsel hattet und dann eure Kinder erklären, was sie jetzt besser machen als die Väter. Mal schauen.
Würde mich freuen, ja, genau. Andi, vielen Dank dir auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann in diesem Sinne bis hoffentlich vorher als in 10 Jahren.
Ja, gern. Bis dann. Ciao.
Also, ciao.